Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich bin gespannt auf die nächsten Minuten. Bevor ich mit dem zweiten Teil meiner Predigt über die Geistesgaben fortsetzen möchte, möchte ich euch etwas erzählen. Ich habe mein Abitur 1996 gemacht. Ist schon lange her. Und ich bin da in einem Gymnasium gewesen in Bulgarien, in einer kleinen Stadt. Eine der wenigen Schulen, Gymnasien, die auch in den Augen der ausländischen Scouts einen großen Wert hatten. Das wusste ich nicht. Ein, zwei Jahre nach meiner Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe, 97, 98, habe ich von Lehrern und auch von anderen Kollegen mitbekommen, dass Menschen aus, spezielle Leute aus Amerika extra gekommen sind, in diese kleine Stadt in Bulgarien als Scouts, um Ausschau nach begabten Schülern zu halten. Und diese Leute, diese Scouts, vertraten ganz normale Universitäten wie Harvard, Princeton, Stanford und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum kamen sie nicht zwei Jahre früher? Wahrscheinlich hätte ich auch eine Chance gehabt. Aber ich war voll überrascht, dass ziemlich bald, nachdem der Mauerfall war, die Leute aus anderen Universitäten, die wirklich ganz wichtige, prominente Institutionen vertreten haben, sind in eine kleine Stadt gekommen, in Bulgarien, um Ausschau zu halten nach begabten Studenten. Und tatsächlich, mittlerweile sind ein paar junge Leute aus der damaligen Zeit, die volles Stipendium bekommen haben, für Harvard, für Yale, für Princeton, und machen Karriere irgendwo in Amerika, arbeiten für einen großen Unternehmen. Mir geht es weniger um die Karriere heute Morgen. Ich werde weniger über Karriere sprechen. Mir geht es vielmehr darum, dass für Institutionen, für große Institutionen, durchaus wichtig ist, Leute anzustellen, und die zahlen ihnen eine Menge Geld, ja, um ihre Augen offen zu halten, weltweit, nicht nur Amerika, sondern weltweit, um nach jungen Menschen zu suchen, die ein gewisses Potenzial haben, damit dieses Potenzial weiterhin entwickelt werden kann. Als ich das mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, wenn die Adventgemeinde so ein Scout, eine Scout-Abteilung hätte, nicht nur die Vereinigung, meine ich, sondern eher die Ortsgemeinde, die die Augen öffnet für Menschen, die gewisse Begabungen haben, um sie zu fördern, ich kann mir gut vorstellen, dass die Ortsgemeinden anders ausschauen werden als momentan. Ich möchte mich nicht beklagen, ich möchte nur deutlich machen, dass es wichtig ist, eine gewisse Fokussierung zu haben auf Menschen. Momentan haben wir in den Ortsgemeinden eher eine Fokussierung auf Ämter. Wir sind fokussiert auf Ämter. Und alle zwei Jahre haben alle Prediger ein großes Problem, um diese Ämterliste voll zu bekommen. Und ich frage mich, was soll passieren auf der Ortsebene, damit dieser Blick von Ämter auf Menschen stattfinden kann. Und ich glaube, ich habe nicht die Paradelösung gefunden, aber ich glaube, man muss darüber reden und nochmal darüber reden und zum Dritten nochmal darüber reden und nicht müde werden, darüber zu reden. Weil wenn das weiter so geht, sieht die Zukunft folgendermaßen aus. Wir haben eine Liste voller Ämter, aber keine Gemeinde. Gemeinde besteht aus Menschen. Ämter sind wichtig und ich bin mir sicher, die Gemeinde Nymphenburg wird nächstes Jahr die Ämterliste wieder vollkriegen. Die Frage ist, haben wir Scouts, die ihre Augen offen halten für für Menschen, die eine gewisse Begabung von Gott bekommen haben und die offen sind, diese Begabung auch einzusetzen. Das macht Gemeinde aus. Darüber haben wir auch letzte Woche in der Gemeindestunde gesprochen. Da habe ich zwei Modelle vorgestellt. Und mir ist deutlich geworden, allein nach dem Feedback, nach der Gemeindestunde, dass das, was wir besprochen haben, im Rahmen der Gemeindestunde auch in einer Predigt verpackt werden soll, damit uns deutlich gemacht wird, was für ein Wandel, was für ein Paradigmenwechsel in den letzten 2000 Jahren vollzogen wurden und warum wir heute so sind, wie wir sind. Das müssen wir verstehen, damit überhaupt eine Veränderung möglich gemacht wird. Ich möchte kurz die Predigt vom letzten Mal rekapitulieren, zusammenfassen. Wir haben über das Gleichnis gesprochen, wo ein Herr seinen drei Dienern unterschiedlichen Zentner Silber zur Verfügung gestellt hat. Einer hat 5 Zentner bekommen, der andere hat 3 oder 2 bekommen, je nachdem, wie die Erzählweise ist. Und der letzte hat 1 Zentner bekommen. Und die sind unterschiedlich umgegangen mit diesem Geld. Die ersten 2 haben dieses Geld verdoppelt und der dritte hat sein Zentner, eine Menge Geld, 1 Zentner Silber, das ist eine Menge Geld, hat ihn vergraben. Und spannenderweise, er wurde gerückt und zum Schluss wurde ihm das weggenommen, was er selbst besaß und den anderen gegeben. 5 Erkenntnisse sind mir sehr wichtig gewesen und ich möchte sie wiederholen, damit wir tatsächlich den Übergang zu der heutigen Predigt schaffen können. Die erste Erkenntnis lautete, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, unabhängig von seinem Alter und von seinem Geschlecht und von seiner Herkunft, jeder von uns hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Mindestens eine. Das heißt, es gibt keinen unbegabten Menschen hier in diesem Raum. Und das ist eine tolle Nachricht. Wenn wir heute Morgen hier 60 Leute hätten, ja, haben, oder 70, sind das mindestens 70 Gaben. Mindestens. Manche von uns haben mehr als eine Gabe. Die zweite Erkenntnis, die wir da deutlich herausgearbeitet haben, ist, bei dem Gleichnis geht es nicht darum, wie viel du von dem Herrn bekommen hast, sondern was machst du mit dem, was du gekriegt hast. Wir neigen oft dazu, uns zu vergleichen. Ich habe mehr, du hast weniger. In dem Gleichnis liegt die Botschaft nicht bei der Menge, sondern der Hauptaugenmerk liegt daran, was du tust mit dem, was du getan hast, was du bekommen hast. Der dritte Punkt war mir ganz wichtig, ja, die dritte Erkenntnis. Der Herr hat keine Auflagen seinen Mitarbeitern hinterlassen. Wenn ich jemanden von euch oder ich die Vertreter einer Bank bin und jemand kommt zu mir und möchte einen Kredit, ein Darlehen von mir bekommen, es gibt sicherlich Auflagen und diese Auflagen müssen erfüllt werden. Keiner gibt Geld einfach so, ohne gewisse Bedingungen im Vorfeld mit den Leuten auszuhandeln. Der Herr mag das nicht. Er gibt dem Ersten eine Menge Geld in der Hand und sagt, mach mit diesem Geld das, was du möchtest. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sehr risikoreich von dem Herrn, aber das Risiko, was der Herr eingeht, fordert er auch indirekt von seinen Mitarbeitern. Und das ist auch die vierte Erkenntnis gewesen, Gabenanwendung ist ein Risiko. Da habe ich gesagt, vor allem im Gemeindekontext ist ein großes Risiko, weil viele junge Leute, aber auch viele ältere Leute tun sich schwer, ihre Gaben zu akzeptieren und sie einzusetzen, weil sie oft mit der Angst im Nacken leben. Was würden die Geschwister sagen, wenn ich hier vorne stehe und einen Fehler mache? Oder was würden die anderen sagen oder halt von mir halten, wenn ich versuche, doch meine Gaben einzusetzen, aber dabei scheitere oder Fehler mache? Und da haben wir festgestellt, Fehler gehören dazu. Und alle von uns, die ein Kind zu Hause hatten oder immer noch haben, wissen, dass kein Kind von Anfang an perfekt losgelaufen ist. Die Kinder machen Fehler, die stolpern, die fallen. Und das ist, es ist unsere Aufgabe, sie permanent zu unterstützen, damit sie eines Tages besser laufen als wir. Das ist unser Ziel. Dass die Kinder eines Tages besser rennen können, schneller laufen können als wir selbst. Wenn wir dieses Risiko in der Gemeinde Nymphenburg minimieren können, haben wir eine Menge erreicht. Wenn die Schwelle, wenn die Risikoschwelle von uns persönlich so niedrig gehalten wird, dass junge Leute oder erwachsene Leute sagen, ja, ich traue mich, einiges auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber ich weiß, es gibt Geschwister an meiner Seite, die mich unterstützen dabei. Da haben wir eine Menge gewonnen. Das ist aus meiner Sicht fast die halbe Miete. Fast. Und die letzte Erkenntnis, die ich mit euch geteilt habe, die Erkenntnis Nummer 5, lautete, dass die Einsetzung der Geistesgaben die beste Vorbereitung auf den Himmel ist. Leute, die arbeiten, kritisieren weniger. Wenn uns momentan etwas killt innerhalb der Adventgemeinde, ist nicht ein Problem mit der Theologie oder mit der Frauenordination oder was weiß ich noch, sondern das, was für uns ein großes Problem ist, ist der Geist der Kritik. Und wenn dieser Geist der Kritik minimiert werden kann, da werden wir ein positives Klima der Liebe und der Anteilnahme und der Zuwendung hier haben. Und in diese positive Atmosphäre werden mehr Leute bereit sein, sich zu engagieren. Weil ihre Angst vor Fehler, vor Kritik kleiner wird. So einfach ist die Rechnung, zumindest in der Theorie. Die Realität lernt uns eine andere, gibt uns andere Erkenntnisse. Nur, ich habe schon von Anfang an gesagt, man muss darüber reden. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Dinge innerhalb einer Familie bewusst verschwiegen werden, jahrelang. Und das gilt auch für die Gemeinde. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Gedanken teilen. Einmal, wie war das mit den Geistesgaben in der ersten Gemeinde? Weil das, was Ellen White immer wieder schreibt und das, was auch bekannte Theologen immer wieder deutlich machen, ist, dass die Gemeinde heute eine Menge lernen soll von der ersten Gemeinde, von der ersten Apostelgemeinde, von der ersten Christengemeinde. Und spannenderweise, wenn wir Apostelgeschichte lesen, sehen wir keine Theologie der Geistesgaben. Lukas bietet uns da keine Theologie der Geistesgaben an, sondern er beschreibt mehrere Situationen, wo Menschen ihre Gaben eingesetzt haben. Sehr modern, muss ich sagen. Wir sind heutzutage eher so geprägt, wir versuchen erstmal in ein Modell, in eine Theorie zu verpacken. Und dann müssen wir probieren, ob die Theorie überprüfbar ist, verifizierbar ist und so weiter. Diejenigen, die studiert haben, wissen die einzelnen Elemente einer Theorie und wie sie verifiziert werden soll. Lukas mag das ganz anders. Er erzählt, wie Leute ihre Geistesgaben eingesetzt haben. Er erzählt von Petrus und von Johannes, wie sie Menschen heilen. Da sage ich mir, okay, können wir über eine andere Gabe jetzt reden? Die Heilung ist, glaube ich, nicht etwas, was ich hier in Mitteleuropa deutlich sehe, bei mir überhaupt nicht. Es sei denn, man beschreibt Heilung nicht nur im medizinischen Kontext, sondern auch im seelsorgerischen Kontext. Und da weiß ich ganz genau, dass es hier Leute gibt, die ein offenes Ohr für andere haben. Und sie haben an der einen oder anderen Stelle die Erfahrung gemacht, dass durch ihre Worte oder allein durch ihr Schweigen und durch ihr Zuhören andere eine innere, emotionale, geistliche, seelische Heilung erlebt haben. Dann erzählt Lukas über Menschen, die gepredigt haben. Dann erzählt Lukas über andere Leute, die gastfreundlich gewesen sind und. Es gibt nur einen Fall, der mir so sofort ins Auge steckt, wo eine Einschränkung der Geistesgaben gemacht wurde, allein durch die Erzählung von Lukas. Das ist die Geschichte von einem Mann, der gesehen hat, wie Paulus heilt, und er wollte auch heilen. Warum? Er wollte Geld verdienen. Stellt euch vor, jemand von uns hat die Gabe, Krebs zu heilen. Das ist schon eine große Geschichte. Und menschlich ist es normal, dass man versucht, bestimmte Begabungen in Geld umzuwandeln. Und er kam dazu. Paulus wollte mit ihm reden und sagte, weißt du, machen wir ein Tauschgeschäft. Du gibst mir 50% von deinem Heiligen Geist und ich gebe dir 50% von dem, was ich da erarbeitet habe. Und Paulus sagt zu ihm, Junge, anscheinend hast du nicht verstanden, worum es geht bei der ganzen Geschichte. Es geht mir nicht ums Geld, sondern, was sagt Paulus, könnt ihr danach lesen, es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Paulus ändert diesen Blick oder den Fokus auf die Geistesgaben später, als er an die Korinther schreibt. Über die Geistesgaben wird in drei Briefen etwas berichtet. Bei den Römern, dem Brief der an die Korinther und der Brief an die Galater. Das sind so die drei Briefe, die das Thema Geistesgaben behandeln. Und wenn er an die Korinther schreibt, gibt er uns die ersten Erkenntnisse über die Geistesgaben in einem theologischen Kontext. Ich möchte einen Text mit euch lesen. Das ist 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther, Kapitel 12. Und dort lesen wir gemeinsam die Verse 28 bis 31. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und manche Zungenrede. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter? Haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann beginnt 1. Korinther Kapitel 13. Und es steht Folgendes im Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Kennt ihr das Kapitel, oder? 1. Korinther 13. Was ist das Problem in Korinth? Ich muss das ein bisschen erläutern, damit es uns deutlich gemacht wird, was hier Paulus tut. In der Gemeinde in Korinth gab es unterschiedliche Christen. Und diese Christen haben geglaubt und gedacht, dass es Spitzengeistesgaben gibt. Und wenn jemand eine Spitzengabe besitzt, er gehört auch zu einer Spitzenkategorie von Christsein. Und könnt ihr euch vermuten, welche Gabe die beste Gabe damals in Korinth war? Über die schreibt er in Kapitel 14. Nicht die Gabe der Heilung, nicht die Gabe der Prophetie, sondern die Gabe der Zungenrede. Es gab Leute, die in Zungenreden gesprochen haben. Und bis heute sind wir als Adventgemeinde noch nicht sicher, was bedeutet diese Gabe. Sind das fremde Sprachen gewesen oder sind das ganz eigenartige Sprachen, die Gott den Menschen damals gegeben hat? Es gibt die eine Auslegung und die andere Auslegung. Das ist nicht mein Thema heute Morgen. Nur ganz wenige Leute besaßen diese Gabe. Und es ist auch heute so, wenn ganz wenige Leute etwas besitzen, denken alle anderen, die müssen was Spezielles, was Besonderes sein. Und Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Es gibt keine Spitzengaben, es gibt keine Spitzenchristen, sondern jeder, der eine Gabe von Gott bekommen hat, hat ein wichtiges Ziel. Er soll diese Gabe einsetzen, damit der Körper der Leib Christi wachsen kann. Wenn der ganze Körper, sagt Paulus, aus Arme bestehen würde, wo bleiben die Füße? Wenn der ganze Körper aus Augen bestehen würde, wo bleibt das Ohr? Und so weiter und so fort. Er versucht, anhand des menschlichen Körpers deutlich zu machen, dass wir alle gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Und an dieser Stelle macht er eine Unterscheidung zwischen Geistesgaben und die Frucht des Geistes. Und er sagt an die Korinther und an uns 2000 Jahre später, man kann die Geistesgaben sehr gut manipulieren. Geistesgaben kann man auch sehr gut imitieren. Und in der Kirchengeschichte kennen wir genug Beispiele, wo Menschen im Namen Gottes angeblich eine Geistesgabe ausgeführt haben. Oft dienten sie aber ihren eigenen egoistischen Zwecken und nicht Gott. Und irgendwo, sagt Paulus, muss eine Sicherheit geben, wo ich weiß, ob jemand im Namen Gottes das tut oder nicht. Und er sagt, Geistesgaben kann man manipulieren, aber die Frucht des Geistes, die kann man nicht manipulieren. Ob jemand tatsächlich friedevoll ist, geduldig ist, ob jemand tatsächlich die Liebe in seinem Herzen hat, das kann man nicht auf Dauer manipulieren. Man kann nicht auf Dauer eine Show abziehen. Wahrscheinlich ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang, ein Jahr lang kann das gut gehen, aber irgendwann der wahre Kern des Menschen kommt durch. Und im Prinzip, sagt Paulus, es geht darum, ob jemand auf Gott seine Kräfte und seine Ziele fokussiert hat oder auf sich selbst. Geht es um uns Menschen oder geht es dabei um Gott? Liebe Geschwister, ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns heute auch stellen werden. Und die Frage habe ich auch bei der Gemeindestunde als erste den Geschwistern gestellt. Warum kommen wir in den Gottesdienst? Warum ist uns die Gemeinde wichtig? Geht es dabei um uns selbst, damit wir etwas bekommen? Geht es um die anderen? Geht es um beides? Ich will etwas haben, aber ich will auch etwas geben. Das sind so ganz private, ganz sensible Fragen und jeder soll diese Fragen eigentlich für sich selbst beantworten. Eins ist klar, wenn eine Gemeinde konsumorientiert ist, sie kann nicht nur nicht wachsen, sondern sie steht sich oft selbst im Weg. Der Egoismus ist, glaube ich, der größte Hindernis bei dem Wachstum einer Gemeinde. Und die Geistesgaben helfen uns zu verstehen, wie wichtig es ist, nicht nur Ämter zu bekleiden, sondern wie wir uns nützlich machen können für den anderen. Ein Sprichwort sagt, das, was ich für mich behalten habe, habe ich bereits verloren. Das, was ich weitergegeben habe, gehört mir für immer. Ich möchte jetzt auf den zweiten und letzten Teil meiner Predigt eingehen, bevor ich euch etwas vorstelle. Die Frage, wie kann ich meine Geistesgaben entdecken, ist sicherlich eine Frage, die sich viele Leute stellen. Und ich habe hier 4, 5 Punkte für mich aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen möchte, ganz kurz. Um meine Geistesgaben zu erfahren und zu erleben, was mir liegt und wofür mich Gott berufen hat, brauche ich auf jeden Fall eine bewusste Gebetshaltung. Mit ein bisschen Beten morgens und abends vom Einschlafen wird es nicht funktionieren. Und hier geht es nicht darum, dass ich faste 40 Tage und nichts esse, sondern geht es eher darum, dass ich meinen Blick, mein geistlicher Blick, weniger von mir beeinflussen lasse, sondern eher auf die Geschwister und auf die Bedürfnisse der anderen richte. Ich möchte euch das mit einem Beispiel aus einem anderen Kontext erklären. Ich habe ziemlich spät geheiratet, zugegeben. Ich war 35. Und zwischen meiner Frau, als ich sie kennengelernt habe, und meiner letzten Beziehung sind 10 Jahre vergangen. Das heißt, 10 Jahre studieren, 10 Jahre sich mit allen möglichen Themen beschäftigen. Und in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, hat mich eine wichtige Frage beschäftigt. Und die Frage lautete, welche Frau oder welches Mädchen oder welcher Typ von Mensch würde zu mir passen? Es ist eine legitime Frage, die man stellt. Welcher Typ von Mensch würde zu mir passen? Und ich habe versucht, diese Frage so gut wie möglich auf den Grund zu gehen. Und je mehr ich mich mit der Frage beschäftigt habe, das wurde verhext, umso mehr negative Erfahrungen habe ich gemacht auf dem Heiratsmarkt. Und irgendwann, ich weiß nicht wie, ist mir deutlich geworden, kann es sein, dass die Frage an sich falsch gestellt ist. Die ganze Zeit beschäftige ich mich eigentlich mit dem Thema, welche Person passt zu mir? Ich habe neulich auch im Internet ein bisschen mich eingelesen. Die Frage lautet, welche Bedürfnisse haben Sie in der Partnerschaft? Wie kann man Ihre Bedürfnisse gestillt werden? Es geht eher um mich. Und dann mit 35 oder kurz vor meinem 35. Geburtstag, es war wie ein Geistesblitz, habe ich zum ersten Mal die Frage andersrum formuliert. Wisst ihr wie? Was kann ich mitbringen, damit jemand mit mir glücklich sein kann? Und in dem Moment, als ich mir diese Frage gestellt habe, ging es mir besser. An meine damalige Situation hat sich nichts geändert. Ja, es ist nichts, was Großartiges passiert. Aber allein dieser Paradigmenwechsel, dieser Blickwechsel von mir weg hin zu dem anderen, was kann ich tun, damit jemand mit mir glücklich wird, hat mir auf einmal ein neues Fenster geöffnet. Ich habe auf einmal meinen Charakter, meine Gewohnheiten und aus einer komplett anderen Perspektive betrachtet. Ich glaube, das ist hier nicht viel anders. Es geht nicht darum, wenn ich am Sabbatmorgen um 9.30 Uhr hier in den Gottesdienst komme oder ein bisschen später, was ich bekomme. Die Frage lautet, was kann ich geben, damit Menschen glücklich werden, damit Menschen zufrieden werden, damit Menschen beruhigt werden, damit Menschen wieder Heil und inneren Frieden erleben können. Und wenn wir das erstmal in unserem Kopf durchdeklinieren und anfangen im Kleinen zu praktizieren, werden wir merken, dass sich hier etwas ändert. Definitiv. Der zweite Schritt ist, erstmal zu erfahren, was für Gaben da sind. In dem Bibeltext, in Römerbrief und Korinther und Galater sind 21 Geistesgaben aufgeschrieben. Es ist interessant, erstmal zu erfahren, wie viele Gaben sind da und welche Gaben sagen mir zu. Ich muss sagen, nicht alle Geistesgaben, die heute in einem Gottesdienst praktiziert werden, sind von Paulus erwähnt. Zum Beispiel die Gabe der Musik habe ich in keinem Text gefunden, aber ohne Musik wäre unser Gottesdienst sehr arm, oder? Aber Musik gehört auf jeden Fall dazu. Schritt Nummer 3, und hier komme ich zum Punkt Experimentieren, mit möglichst vielen Gaben experimentieren. Es soll möglich sein, innerhalb eines Gottesdienstes, dass Menschen sich erstmal ausprobieren. Nicht nur in der Sabbatschule, nicht nur bei den Kindern, sondern in allen möglichen Bereichen der Gemeindearbeit. Ein paar Leute, die ich gut kenne, habe ich schon angesprochen für die eine oder andere Aufgabe. Und spannenderweise, ich habe immer Angst, dass sie Nein sagen. Wisst ihr, was für eine Antwort ich bekommen habe? Ja. Ich kann es mir gut vorstellen, aber ich erwarte von dir, dass wir danach, nachdem ich diese Aufgabe erfüllt habe, dass ich mit dir darüber rede. Ich möchte mit dir darüber reflektieren. Wie war das? Ja? Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir schmeißen die Leute nicht nur ins kalte Wasser und sagen, schwimm jetzt, sondern wir stehen neben dem Swimmingpool und sagen, okay, wenn es dir zu viel ist, du kannst wieder raus und wir diskutieren darüber, über deine Bewegungen, über deine Atmung, Koordination. Im übertragenen Sinne versteht ihr, was ich sagen möchte. Diese Feedback-Kultur ist oft in dem kirchlichen Kontext so verstanden, wir geben dem anderen eher unsere kritische Bemerkungen über das, was wir beobachtet haben. Die Psychologen sagen, bevor ich einmal kritisiere, muss ich 7-mal loben. Und dann ist es wichtig, nächstes Mal, wenn ich jemanden kritisiere oder berechtigte Kritik äußere, in welchem Rahmen ich diese Kritik verpacke. Wie viele positive Anreize sind da und wie viel Kritik, kritische Anmerkungen sind vorhanden. Der vierte Schritt, die eigenen Gefühle prüfen. Ich bin in einem Gemeindekontext aufgewachsen, vor 30, 35 Jahren, wo es mir immer gesagt wurde, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ist es richtig. Es muss wehtun. Und wenn etwas nicht wehtut, dann ist es vom Teufel. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann musst du leiden. Und wenn du nicht genug gelitten hast, dann hast du die Aufgabe nicht gut ausgeführt. Nein, prüf deine Gefühle und merk, ob dir etwas Freude bereitet. Das heißt nicht, dass eine Aufgabe in der Gemeinde immer Freude bereitet, das ist es nicht so, aber ein Grundgefühl der Zufriedenheit soll auf jeden Fall vorhanden sein. Wenn ich permanent mich abmühe und unzufrieden bin, dann muss ich mir gut überlegen, liegt es an der Aufgabe, liegt es an meiner Einstellung und so weiter. Nur Leid ist nicht immer Garantie, dass etwas richtig ist. Das wollte ich sagen. Und schließlich die Wirksamkeit überprüfen. Hier möchte ich erstmal euch die Angst wegnehmen. Ich habe jede Woche zwischen 3 und 4 Bibelstunden. Fast jede Woche. Das heißt aber nicht, dass ich am Ende des Jahres zwischen 3 und 4 Taufen habe. Ist das deutlich, was ich sagen möchte? Manchmal investiert man und tut etwas und die Wirksamkeit zeigt sich viel später. Schließlich arbeiten wir mit Menschen. Ich habe auch als Student für Volkswagen gearbeitet. Wenn da ein Ersatzteil nicht richtig ist, wisst ihr, was man damit macht? Er wird ausgemustert. Er wird weggeschmissen. Mit Menschen kann man auf diese Art und Weise nicht umgehen. Doch, manche machen es, aber es ist nicht richtig. So geht Jesus Christus mit uns nicht um. Und der letzte Punkt zu dieser Wirksamkeit prüfen, hat etwas aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte nicht sofort Feedback von der ganzen Gemeinde bekommen, wenn ich etwas gemacht habe. Aber wenn ich einen kleinen Kreis habe von Menschen, einen Hauskreis zum Beispiel, wo ich über das, was ich erlebt habe, frei sprechen kann und ich weiß, diese Leute stehen auf meiner Seite, sie geben mir Zuspruch, sie sind meine Freunde, sie wollen, dass ich auch weiterhin wachse in dem, was ich tue, dann ist es viel, viel leichter, auch mit kritischem Feedback umzugehen. Ich habe euch heute Morgen, das ist der letzte Punkt hier, etwas mitgebracht. Ich habe 30 Exemplare von diesem Gabentest ausgedruckt. Und ich werde euch sagen, warum nicht gleich 70 oder 100. Weil mein Ziel nicht darin besteht, euch mit irgendwelchen Tests zu überfluten. Jetzt nach dem Motto, du musst diesen Test machen. Nein. Mir ist wichtig, dass jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, auch danach sich auch einen Test mitnimmt. Es kann sein, dass du momentan in deiner Lebenssituation ganz andere Baustellen hast, beruflich, familiär, was auch immer. Und das Letzte, was dich momentan beschäftigt, ist dein Gabentest. Es ist völlig in Ordnung. Es ist okay. Du musst da nicht unbedingt etwas machen, wo du selber momentan nicht die Bereitschaft dafür verspürst. Überhaupt nicht. Aber wenn dich das Thema Geistesgaben interessiert, biete ich dir etwas Altes an. Ja, es gibt unterschiedliche Tests. Dieser ist relativ alt, von einem ehemaligen Dozenten aus Friedensau, Winfried Noack, der dieses Jahr leider im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Winfried Noack ist dafür bekannt gewesen, dass er das Thema Hauskreise ziemlich oft angesprochen hat. Wir haben uns lustig als Studenten über ihn gemacht und haben ihn Herr Hauskreis genannt, weil er immer wieder über die Hauskreise gesprochen hat. Damals ist mir nicht deutlich geworden, was er damit sagt. Heute kann ich ihn besser verstehen. Dieser Test besteht aus 6 Teilen. Das heißt, es sind schon ein paar Fragen, 180 Fragen. Und diese Fragen kann man nicht beantworten zwischen den Nachrichten und dem Tatort am Sonntagabend. Das wird nicht funktionieren. Ich hoffe, dass wenn ihr euch darauf einlassen würdet, ja, davor gut geschlafen habt, gut gegessen habt, ja, dass die Kinder nicht so rumschreien, diejenigen, die kleine Kinder haben, die sind die wenigsten von euch, dass einfach das Umfeld an sich stimmt. Und da müsst ihr nicht den ganzen Test auf einmal machen. Aber wenn ihr euch darauf einlassen wollt, ja, nehmt euch gebührend Zeit und betet auch davor. Teil Nummer 1 beginnt mit meinen Fähigkeiten. Zum Beispiel, ich helfe spontan, wenn Menschen in Not sind. Hier denke ich an die Ulrike Potschka. Oder ich schreibe gern Briefe und telefoniere, um Menschen zum Gottesdienst einzuladen und ihnen beizustehen. Auch fällt es mir leicht, Kontakte aufzubauen. Das sind meine Fähigkeiten, ungefähr 30 Fragen. Teil 2, worin ich wachsen möchte. Das sind Bereiche, wo ich gerne wachsen will. Ja, ich freue mich, wenn Menschen sich bei mir wohlfühlen und ermutigt werden. Teil Nummer 3, was habe ich bereits getan und worin gab Gott mir Erfolg? Das ist ganz wichtig. Ich möchte die Bereiche auswerten, wo ich bis jetzt tätig war in der Gemeindearbeit oder in meiner Arbeit für Menschen, unabhängig wie groß oder klein meine Aufgabe gewesen ist. Teil Nummer 4, ich bin gegenwärtig tätig. Momentan habe ich die und die Aufgabe. Die soll auch ausgewertet werden. Teil Nummer 5, was mir Freude macht, ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und Teil Nummer 6, wo ich meine Begabungen für die Zukunft sehe, wo ich wachsen möchte. Es gibt eine einfache Auswertung zum Schluss. Und hier habt ihr auf Seite 15 eine ausführliche Liste von Geistesgaben. Diejenigen, die in der Bibel stehen, ergänzt durch ein paar neue Gaben, die Bruder Noack da mit reingenommen hat. Die Tests liegen draußen aus. Es muss nicht heute sein. Die werden vermutlich auch bis nächsten Sabbat noch da sein. Nimm das einfach als Gedanke mit. Ich habe am Anfang gesagt, es geht nicht um Ämter. Es geht um Menschen. Und ich bin mir sicher, dass wir auf diesen Weg, ja, die Möglichkeit haben, über unser eigenen Schatten erstmal zu springen, unser eigenes Potenzial weiterzuentwickeln und sicherlich den Unterschied auch in unserer Ortsgemeinde hier in Nymphenburg machen. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und wir sehen uns nächsten Sabbat mit dem nächsten Thema. Amen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Gelegenheit haben, Woche für Woche hier versammelt zu sein. Ich danke dir, dass jeder von uns von dir eine Menge bekommen hat. Großer Gott, ich danke dir, dass wir im Rahmen der Gemeinde lernen dürfen, was es heißt, aufeinander zuzugehen, miteinander gemeinsam zu wachsen. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest. Sei bei den Jugendlichen, bei den Kindern, sei bei den älteren Geschwistern, bei den Familien im mittleren Alter. Vater, wir haben alle unsere Ängste, wir haben unsere Sorgen, das, was uns 6 Tage in der Woche beschäftigt. Wir wollen in einem engen Kontakt mit dir bleiben und wir wollen auch tagtäglich diese Erfahrung der Anteilnahme miteinander und mit dir erleben. Wir wollen nicht, dass wir permanent uns auf unsere Sorgen und auf unsere Probleme fixieren. Das ist irgendwie der leichtere Weg, der zum Schluss aber ganz schwierig ist. Sondern wir wollen ganz bewusst uns aufeinander einlassen und für die anderen da sein. Danke, dass so viel Unterstützung da ist. Danke, dass es immer wieder Geschwister gibt, die den Unterschied machen. Und das ist auch unsere Bitte, dass wir als Gemeinde den Unterschied machen für den anderen, aber auch für das Umfeld, in dem wir tagtäglich unterwegs sind. In deinem Namen. Amen.